Lob und Tadel. Wieso das eine in meinen Augen nicht ohne das andere geht, erfährst du in dieser Episode.
Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätsgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps, die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundeteenies. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen.
Na, wie sieht das bei dir aus? Lobst du deinen Hund gern und ausgiebig und oft? Ich sehe schon durch die Kopfhörer viele Köpfe nicken. Aber wie sieht es denn mit dir aus, wenn du deinen Hund schimpfen, tadeln musst? Das fällt uns tatsächlich oft viel, viel schwieriger. Erstaunlicherweise stelle ich immer wieder fest, dass wir keinerlei Probleme haben, ein Kind zum Beispiel zu tadeln, also einem Kind zu sagen, dass manches nicht erlaubt ist, dass da eine Grenze ist, dass das Kind nicht auf die Straße rennen soll. Auch mit unseren erwachsenen Mitmenschen haben wir oft kein Thema, uns abzugrenzen und auch zu sagen, so bis dahin nicht weiter, das möchte ich nicht, versetze mich nicht schon wieder, eine halbe Stunde später kommen, ist unverschämt. Ne? Also da ist irgendwie so diese Abgrenzung, die eigene Meinungsäußerung und auch das Vertreten der eigenen Interessen gang und gäbe und selbstverständlich. Erstaunlicherweise verlieren wir aber diese Eigenschaft, diese gottgegebene Eigenschaft, diese von der Natur uns gegebene Eigenschaft, verlieren wir bei Hunden. Ja, ich vermute mal, das liegt ganz stark am Niedlichkeitsfaktor der Hunde. Ja, dieses flauschige Fell, diese großen Augen, wenn sie uns dann auch so schuldbewusst vermeintlich angucken, wenn irgendwas ist, wir können nicht anders, außer sie ganz arg lieb haben. Aber ich finde, das ist tatsächlich unseren Hunden gegenüber etwas unfair, wenn wir nicht im richtigen Moment angemessen unsere Meinung kundtun und damit auch unsere Interessen dem Hund gegenüber vertreten. Derjenige, der mir schon länger folgt, weiß, dass dieser Podcast sich an Hundehalter richtet. Das möchte ich vorab sagen. Denn ich möchte jetzt einfach mal so meine Sicht auf das Thema Lob und Tadel oder eben Lob und Korrektur oder Lob und Strafe eingehen. Wer da Näheres und Fachmännisches dazu lesen möchte, der darf ganz gerne Google bemühen und operante Konditionierung eingeben. Da wird man nämlich feststellen, dass eine positive Verstärkung nicht immer so positiv ist, wie wir Menschen uns das denken. Und wird auch feststellen, dass ein entzogenes Leckerchen für einen Hund durchaus eine Strafe ist. Aber ich möchte das gar nicht so fachmännisch halten. Ich finde, es ist viel, viel leichter, wenn wir das mit Alltagssituationen vergleichen und vielleicht mal das eine oder andere visualisieren. Warum finde ich, dass das eine oder das andere nicht geht? Warum finde ich denn, dass zum Beispiel ein Hund unbedingt auch mal erfahren darf, was nicht geht und nicht das erstmal selber rausfinden muss? Auch da arbeite ich ganz gerne mit Bildern. Man stelle sich vor, man ist in einem fremden Land gestrandet und man spricht die einheimische Sprache nicht. Ja, wie schön wäre es doch da, wenn mich jemand quasi an die imaginäre Hand nimmt und mich durch Situationen durchführt und mir vielleicht, weil die Sprache noch nicht so verständlich ist, weil wir nicht miteinander kommunizieren können, wenn es mir vielleicht mal auch auf die Finger klopft, wenn ich eine giftige Frucht essen möchte. Damit signalisiert mir diese einheimische Person ganz klar, Achtung, gefährlich, und bewahrt mich damit ja auch vor Gefahren. Oder wenn es mich einfach mal am Arm festhält, wenn ich in eine Gefahrenzone, sei es denn Gefahr durch Tier oder andere Menschen oder was auch immer, wenn ich mich in diese Situation hineinbegeben würde, wenn diese Person mich vielleicht am Arm hält und zurückzieht oder mich auch kurz körpersprachlich zurückdrängelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre dafür dankbar, denn dann weiß ich auch ganz klar, was das ist ja quasi, da weiß ich, da droht Gefahr, da gehe ich jetzt nicht hin. Gleichzeitig kann diese Person auch mir die Sitten der jeweiligen Kultur vielleicht mal erklären und mir auch vielleicht mal ganz klar sagen, wenn etwas als unhöflich in diesen entsprechenden Kulturkreisen gilt. Und dadurch, dass wir uns ja noch nicht unterhalten können auf dem gleichen Sprachlevel, macht es diese Person auch körpersprachlich, indem es vielleicht mal Laute von sich gibt, die auf mich nicht freundlich wirken, sondern mir ganz klar sagen, okay, dieses Handeln meinerseits bekundet oder endet im Unmut dieser Person. Das heißt, auch ich würde dann eher schauen, dass ich durch diese Lernerfahrung dieses Handeln vielleicht unterlasse und mich für die Situation versuche, an die Gegebenheiten in diesem neuen Umfeld anzupassen. Das hat was damit zu tun, dass man auch überlebensfähig ist, nicht wahr? Sich an neue Situationen anzupassen, hat was mit Überlebensfähigkeit zu tun. Und das passiert auch bei Hunden. Wenn wir ihnen das allerdings wegnehmen und sie erstmal alles selber rausfinden lassen und nur bestätigen, das, was die gut gemacht haben, dann ist es tatsächlich schwierig, weil wir lassen sie damit oft ins Feuer laufen. Gleichzeitig, um wieder zurück in die menschliche Welt zu kommen, bin ich natürlich auch froh, wenn die Person, die mich an die imaginäre Hand nimmt und der neuen Umgebung sozusagen durch die Welt leitet und mir so ein bisschen zeigt, wie da die Strukturen funktionieren und so weiter und so fort, was als freundlich und unfreundlich gilt, wenn diese Person mir einfach ein internationales Lächeln schenkt, wenn ich etwas richtig gemacht habe. Wenn es ein Kopfnicken zeigt, wenn meine Handlung angepasst war. Wenn eben nichts erfolgt, also kein Unmutslaut oder sonstiges, wenn ich mich irgendwohin begebe, dann weiß ich, dass diese Räume für mich freigegeben sind. Dann weiß ich, dass diese Handlung besonders gewünscht ist und auf Positives stößt. Und dann werde ich natürlich auch in Zukunft umso mehr bemüht sein, eben dieses zu zeigen. Und das ist wirklich eins zu eins auch mit anderen Hunden, mit unseren Hunden vergleichbar. Deswegen finde ich das elementar und wichtig, dass wir mit Abbruchssignal arbeiten, dass wir mit Unmutslauten arbeiten, dass wir damit arbeiten, dass wir die Hunde schieben. Wir bedienen uns letzten Endes der menschlichen Kommunikation, aber was viel, viel wichtiger ist, wir bedienen uns der hündischen Kommunikation, denn auch das machen die Hunde. Gleichzeitig ist es mit dem Tadeln eben nicht getan, sondern wie in meinem vorherigen Beispiel ist es auch elementar, dass wir dem Hund nach dem Tadeln unbedingt auch sagen, was er denn stattdessen machen soll. Wir sagen dem Hund zum Beispiel, dass er den Wegesrand nicht verlassen soll, indem wir beim Verlassen des Wegesrandes, also angenommen, der Hund würde jetzt mal ins Gebüsch hüpfen und das möchten wir nicht, dann können wir mit dem Abbruchssignal arbeiten und den Hund so lange dann daran hindern, dahin zu gehen, bis er wirklich wieder aus dem Gebüsch raus ist und wieder auf den Weg gekommen ist. Und dann ist es aber ganz wichtig, entweder zu bestätigen, dass wir sagen, okay, aber auf diesem Bodenbelag zu laufen, auf diesem Weg zu laufen ist prima. Und damit haben wir dem Hund eine ganz klare Linie gezeigt, was denn nicht gewünscht und was denn gewünscht ist. Und dann tritt irgendwann die Macht der Wiederholung. Das heißt, man macht es immer, immer wieder. So bringt man übrigens dem Hund wunderbar bei, dass er die Wege nicht verlassen soll. Nur ganz nebenbei ist das natürlich eins der wichtigsten Regeln bei einem Jagdkontrolltraining. Ja, verlasse nicht die Wege. Ja, aber gleichzeitig, wie gesagt, haben wir dem Hund auch sehr fair und sehr klar gesagt, was gewünscht ist, was nicht gewünscht ist. Ein anderes Beispiel ist natürlich, wenn wir dem Hund sagen, er soll das Anstarren eines anderen Hundes unterlassen. Ja, das empfehle ich auch tatsächlich bei Hundekontakten, dass man die Anspannung des eigenen Hundes möglichst frühzeitig versucht abzubrechen. Aber dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir dem Hund auch eine Möglichkeit zeigen, also gerade bei jungen Hunden, was er dann stattdessen machen kann. Zum Beispiel auf die Futtersuche gehen, sich hinter uns positionieren. Das hängt natürlich ganz stark vom Hund ab und wie weit er dann schon ist, wie schnell er in die Entspannung gehen kann, wenn da zum Beispiel ein entgegenkommender Hund ist. Also das heißt, wir verbieten das eine, ja, und sagen, das gehört sich nicht, das ist unhöflich. Ja, bei Hundebegegnungen wird der Hund es nicht sofort lassen, das ist eine Lernerfahrung, das ist ja ganz klar. Aber macht die Wiederholung, nachhalten, führt dazu, dass der Hund irgendwann das lernt, denn wir geben ihm ja auch gleichzeitig Instrumente an die Hand. Setze deine Nase ein, geh ins Schnuppern, komm, wir gehen auf ein bisschen Abstand, dann darfst du stattdessen, statt in die Anspannung zu gehen, auf dir entsprechenden Abstand, das, was du brauchst für deine Entspannung, kannst du dann auch den Reiz, den entgegenkommenden Hund zum Beispiel auch beobachten, oder wir gehen ein bisschen mehr in die Bewegung, oder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das hängt natürlich die jeweilige Strategie ganz stark davon ab, welchen Hundetyp ich denn so an der Leine habe. Aber zusammenfassend gesagt bedeutet das immer, wenn ich eine Handlung abbreche, sollte ich meinem Hund danach auch unmittelbar zeigen, was dann das richtige Verhalten wäre. Entweder er zeigt das richtige Verhalten danach von alleine, zum Beispiel er läuft auf einmal auf dem Weg, dann bestätige ich das, indem ich das lobe. Oder er steht verloren da, hat zwar die eine Handlung abgebrochen, aber steht da und weiß nicht, wohin, dann weiter mit sich. Dann ist es genauso fair und unabdingbar, dass ich ihm auch sage, was er stattdessen machen kann. Zum Beispiel, komm an meine Seite, laufe hier, laufe da, lass uns spielen, was auch immer, ja. Aber dass man tatsächlich dem Hund auch so ein bisschen eine kleine Strategie mit an die Hand gibt. Denn das ist das, was ich leider oft sehe, dass die Menschen irgendwie zu Schwarz-Weiß-Malerei neigen. Die einen, die loben unentwegt, ja. Nichts gegen Loben, aber nur loben ist halt auch nicht unbedingt immer sinnvoll, weil der Hund natürlich dann auch nicht wirklich lernt, was er denn jetzt lassen soll. Und die anderen neigen eben dazu, alles zu kommentieren, was der Hund lassen soll. Das heißt, man ist nur am Tadeln und nur am Abbrechen, vergessen aber danach dem Hund auch eine Bestätigung zu geben, wenn er was richtig macht, und gleichzeitig auch Strategien aufzuzeigen, was er denn stattdessen machen kann. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man das für sich berücksichtigt, dann hat man schon viel gewonnen. Und ganz nebenbei, das sehe ich auch immer wieder, dass auch wenn mit Abbruchssignal gearbeitet wird, auch wenn es mit irgendwelchen anderen Korrekturarten gearbeitet wird, es wird nicht nachgehalten. Ja, man gibt zum Beispiel einen Korrekturlaut von sich wie hey oder lass das oder was auch immer, was ankonditioniert hat, oder man macht ein Scht, was auch immer da sein soll. Ihr könnt auch Gurke sagen, wenn das entsprechend konditioniert ist, dann wird der Hund genauso wissen, dass das jetzt ein Unmutslaut ist. Aber es wird nicht nachgehalten. Vielleicht, weil man da nicht die richtigen Instrumente an der Hand hat und man als Mensch nicht weiß, wie man das dann nachhält. Aber auch da empfehle ich ganz gerne zu überlegen, wie würde man das denn bei einem Menschen nachhalten? Auch da hilft's ja ungemein. Angenommen, ja, du rufst deinen Partner oder deine Partnerin und die reagiert nicht. Was würdest du denn machen? Würdest du dann sagen, oh, reagiert's nicht? Dann ist es so. Naja, dann darf man sich ja fragen, wenn es nicht wichtig war, wieso habe ich dann überhaupt gerufen? Ja, vielleicht habe ich da in dieser Unterhaltung, die mein Partner jetzt da führt, auch einfach nur gestört. Wenn das mir wichtig ist, dann würde ich doch wahrscheinlich die Mühe auf mich nehmen, hinzugehen. Und ja, wenn mein Partner mich dann in seinem Augenwinkel wahrnimmt, dann wendet er vielleicht seine Aufmerksamkeit mir zu und wir können dann in kurze Kommunikation gehen. Ich kann meine Frage oder meine Bitte oder was auch immer äußern. Wenn das immer noch nicht fruchtet, dann würde ich vielleicht meinen Partner an die Schulter fassen und durch Körperkontakt quasi einfach die Aufmerksamkeit ein bisschen auf mich ziehen. Ja, und wenn das nicht funktioniert, dann hängt es natürlich von der Persönlichkeit ab. Entweder ich werde eingeschnappt und mich entfernen und sagen, dann lass das doch. Funktioniert auch bei Hunden übrigens, wenn man mit dem entsprechenden Körperspannung sagt, dann lass es doch und einfach nur in diese Energie weggeht. Ja, viel besser als einfach spielerisch wegrennen, sondern wirklich mit dieser Energie sagen, dann lass es doch und einfach weggehen. Ja, vorausgesetzt natürlich, der Hund ist mit einem emotional ein bisschen gekoppelt, so wie der Partner im Idealfall mit einem ja auch ist. Ja, oder ich mache eine kleine Szene. Ja, ich tendiere zum Ersten, also ich bin eher so, dass ich dann sage, dann lass es so. Aber wir kennen sicherlich auch Paare, wo es dann eben die Persönlichkeit dazu tendiert, kleine Szene zu machen. Auch da ziehen wir ja das Thema mit unserem Rückruf durch. Im Prinzip ist es eine Korrektur, nicht wahr? Genauso wie beim Rückruf. Ich rufe, der Hund kommt nicht, was mache ich dann? Dann unternehme ich diese Schritte. Und bei unserem Hund sind wir oft so entwaffnet und sind hilflos. Vielleicht, weil sie einfach ein bisschen flinker sind als wir. Deswegen die schlechteste Strategie ist, dem Hund hinterher zu rennen. Ja, oder wie gesagt, mit der falschen Energie vom Hund wegzurennen. Wir können viel mit der Anspannung, viel mit der Entspannung arbeiten und dem Hund von Anfang an beibringen, dass er eben auf unsere Anspannung und auf unsere körperliche Ausdruckskraft reagiert. Und falls du da ein bisschen mehr dazu erfahren möchtest, gibt es einen Kurs, den du auf meiner Homepage findest. Den verlinke ich aber ganz gerne auch in Shownotes zum Thema Body Talk, die Kunst der körpersprachlichen Hundeerziehung. Da gebe ich ein paar Beispiele, was ich dann genau damit meine. Und da gibt es auch ein paar Videos, sodass ihr das anhand der visualisierten Beispiele sehen könnt, was denn so unter der körpersprachlichen Kommunikation zu verstehen ist. Aber wie gesagt, Lob und Tadel. Lob sind ja ungleiche Geschwister, wie ich so gerne dazu sage. Lob wird immer gerne genommen. Tadel wird nicht so gemocht, ist vor allem auch nicht gesellschaftsfähig und für Marketingzwecke ganz, ganz schlecht. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Voraussetzung ist immer, dass es fair und dem Hund angepasst ist. Wenn du magst, schreib mir doch ein paar Zahlen, wie es bei dir aussieht mit Lob und Tadel. Einfach eine E-Mail an iri@dogchilete.de schreiben. Ich freue mich über jede Zeile und nun wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ciao!
So, das war's nun mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Junghundes erfahren? Dann besuche mich doch bei Instagram unter @dogchilete. Die genaue Bezeichnung findest du unten in den Shownotes. Und nun, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.